Fishing for Competence, der Goldnetz-Podcast über Frauen, Potenziale und Fachkräfte. Herzlich willkommen zur 5. Folge von Fishing for Competence. Wir haben heute wieder einen wundervollen Gast hier bei uns im Goldnetz-Studio, Christine Drüke, Partnerin für Diversity und Inclusion bei Forvis Mazars, einem international agierenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Köhn. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Drüke, Sie arbeiten bei Forvis Mazars, einem weltweit agierenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Und dabei sind Sie besonders im Bereich Diversity und Inclusion aktiv. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen. Es ist nämlich so, ich bin Steuerberaterin von meiner Ausbildung her und habe jahrzehntelang die öffentliche Hand und gemeinnützige Einrichtungen beraten. Und im Rahmen der Migrationsbewegung 2015 war es ein Samstag. Ich hatte Family frei und also bei uns zu Hause heißt das immer Quality Time. Ich durfte also 8 Stunden machen, wozu ich Lust hatte, während sich mein Mann um die Kinder gekümmert hat. Und dann habe ich gedacht, ich möchte jetzt mal verstehen, was in der Stadt passiert. Also es war so, unsere Kinder haben keinen Sportunterricht gehabt, weil natürlich die Sporthallen belegt waren durch viele Geflüchtete. Und ich finde völlig klar, also die mussten untergebracht werden. Und ich glaube, wir können uns vorstellen, wie das ist, mit 200 Menschen in einem Raum zu sein und da eben Lösungen zu finden. Und an diesem besagten Samstag bin ich also losgezogen, bin zum Bürgeramt für Berliner Platz und habe einfach gesagt, hallo, hier bin ich und ich habe jetzt 8 Stunden frei und wo kann ich helfen? Kleiderkammer oder sonst irgendwie?
Das wäre toll.
Und da weiß ich, haben die mich alle völlig entgeistert angeguckt und haben gesagt, was sind Sie denn für eine? Also wie können Sie, also das funktioniert doch hier alles über Facebook und sind Sie denn nicht angemeldet? Da habe ich gesagt, nee, ich wollte einfach mal spontan gucken. Und in dem Zusammenhang habe ich dann Günther Schulze kennengelernt, den Gründer des Willkommensbündnisses Stegl-Zehlendorf. Und der guckte mich an und sagte, na, Sie sind doch bestimmt Lehrerin, oder? Da habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Ich bin Steuerberaterin. Und es war das erste Mal wirklich in meinem Leben, dass jemand total gestrahlt hat. Ich sagte, das ist ja super, normalerweise so Steuerberaterin. Meinte, das ist ja toll. Ich habe so viele Fragen zum Steuerrecht. Und gerade im Zusammenhang mit der Migrationsbewegung. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und sind in Kontakt geblieben und am Montagmorgen bin ich zu unserem Vorstand gegangen und habe gesagt, pass mal auf, also in dieser Stadt bewegt sich total viel. Wir sind ein Unternehmen, wir sollten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Was können wir machen? Und dann haben wir da gesessen und haben überlegt, haben gesagt, naja, wir könnten Schulbücher kaufen, dies, das, Ananas. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, sondern wieso machen wir nicht das Naheliegendste überhaupt? Wir beraten unsere Mandantschaft in puncto wie sieht es aus mit den Integrationskursen? Wie werden die steuerlich behandelt? Wie werden diese Erstuntersuchungen steuerlich behandelt, die die Krankenhäuser angeboten haben? Warum bringen wir die nicht alle zusammen, die Fragen haben und beantworten pro bono deren Fragen? Gesagt, getan. Wir haben das dann zusammen mit dem Willkommensbündnis organisiert. Und das war ganz nett, weil ich mit Günther Schulze, der im Vorfeld gesessen habe, gesagt habe, naja, wenn 20, 30 kommen, mach mal einen Raum für 30, dann können die da alle Platz haben. Ich glaube, es waren über 80 beim ersten Mal. Der Raum war voll, die Leute haben draußen gestanden und wir haben einfach alle Fragen beantwortet, die sich ergeben haben.
Das ist ja klasse. War das Thema für Ihr Unternehmen denn schon immer zentral oder ging das ab 2015 so richtig los?
Also ich glaube, so dass wir wirklich diesen Schwerpunkt und versucht haben, Geflüchtete mehr und mehr zu integrieren in unser Unternehmen, das ist tatsächlich 2015 losgegangen. Aber vielleicht muss ich da auch noch mal ganz kurz ausholen.
Gerne.
Wir sind Sie hatten das ja schon in der anderen Moderation gesagt, ein internationales Beratungsunternehmen und eine sogenannte integrierte Partnerschaft. Was heißt das? Also bei uns ist es so, dass die Partner und Partnerinnen alle demokratisch entscheiden über strategische Gesichtspunkte, Ziele, aber auch über die Geschäftsführung. Das heißt, wir treffen uns viermal im Jahr und das bedeutet eben, wir haben das in Deutschland gemacht als damals Röverbrünner-Susat-Unternehmen, also ein Zusammenschluss von mehreren Familienunternehmen. Und wir haben 2015 uns die Frage gestellt, wie können wir das international auch machen, und haben quasi Partnerschaften gesucht, die genauso demokratisch organisiert sind wie wir auch. Mhm. Und da ist eben Robert Mazar und Forvis ins Gespräch gekommen. Und die waren von ihrer Ausrichtung schon immer super international. Also in deren DNA war, als die Unternehmen in Deutschland gegründet haben, war es immer so, dass das waren Spanier, Portugiesen, also aus aller Herren Länder oder Frauenländer kamen Menschen zusammen, um hier ein Unternehmen, Beratungsunternehmen aufzubauen. Das heißt also, diese Unterschiedlichkeit in der Herkunft, die haben wir eigentlich immer schon gehabt, und wir sind heute mit 3000 Mitarbeitenden, haben wir 68 verschiedene Nationalitäten, die bei uns arbeiten.
Das ist ja wundervoll. Da werde ich auch gleich noch mal ein bisschen nachhaken. Wie ging es erstmal nach 2015 weiter? Sie haben ja da unternehmensintern viel weiterentwickelt.
Ja, also erstmal ging das so, dass wir natürlich, oder haben wir uns die Frage gestellt, wie gehen wir das Thema an? Mhm. Wir waren im ganz engen Austausch mit dem Willkommensbündnis, mit Günther Schulze, und haben erstmal in der Pro Bono Beratung weitergemacht. Mhm. Ja. Es kamen dann eben solche Fragen, wir würden gerne Geflüchteten einstellen, wie sollen die Arbeitsverträge aussehen? Das heißt, wir haben so ein kleines Faltblatt gemacht, was muss ich beachten, wenn ich eine geflüchtete Person einstellen muss? Mhm. So, das war der erste Punkt. Dann haben wir über Günther Schulze aus den Flüchtlingsunterkünften Rückmeldung bekommen, dass der gesagt hat, du zum Beispiel, da ist ein toller Fliesenleger, hast du nicht eine Idee? Und dann wusste ich, ah ja, wir beraten auch ein Sanitärunternehmen. Wir haben da einfach nachgefragt und haben gefragt, braucht der nicht Fliesenleger? Super. Und dann haben die gesagt, ja klar, natürlich. Das heißt, wir haben dann die Verbindung hergestellt und haben gesagt, also schaut euch den doch mal an, der ist in der Unterkunft aufgefallen, mhm, und wollt ihr den nicht einstellen? Und gesagt, getan, dann haben wir immer mehr Geflüchtete in Arbeitsverhältnisse gebracht, mhm, weil wir gelernt haben oder verstanden haben, wenn man wirklich oder wenn wir Menschen integrieren wollen, dann ist der Arbeitsplatz die beste Gelegenheit, weil alle lernen müssen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, mhm, und gleichzeitig der Geflüchtete oder die Geflüchtete die Sprache kennenlernt und so immer mehr integriert wird. Mhm. Der zweite Schritt war dann, dass wir gesagt haben, können wir das nicht selbst auch machen? Ist natürlich in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung ein bisschen schwierig, weil es ja nicht eine ganz unkomplizierte Materie ist. Mhm. Und das war dann so, dass wir Unternehmen, Kontakt aufgenommen haben zu Unternehmen, die das schon gemacht hatten und einfach mal gefragt haben, was ist denn so eure Best Practice oder was sind Fettnäpfchen, die ihr unbedingt vermeiden solltet? Und da haben wir zum Beispiel gelernt, dass wir nicht einem Helfersyndrom anhängen sollten, so unter dem Motto, das muss jetzt unbedingt, sondern versuchen auch da eine gewisse gleiche Chancenvergabe zu machen. Das heißt, wir haben also die Geflüchteten eingeladen, bei uns ein Praktikum zu machen und genauso den Mitarbeitenden, der sagt, ich möchte gerne, dass meine Tochter, mein Sohn bei euch eine Lehre macht, ja, zu gucken, Praktikum machen, auch schauen, wer bewährt sich. Und es war natürlich so, dass die Geflüchteten ganz besonders engagiert waren, weil sie gesagt haben, das ist für uns viel besser, als bei McDonald's hinter der Kasse zu stehen. Und mhm, also ganz rührend war auch, die haben dann in Unterkünften gelebt und haben total die Werbetrommel für Ausbildung gerührt. Ja, dass die mhm, eben gesagt haben, hier, ihr macht vielleicht das schnelle Geld und könnt das Geld überweisen an eure Familien in Syrien. Aber eine Ausbildung ist doch sehr viel nachhaltiger. Mhm. Ja. Und vielleicht der dritte Schritt, der dann auch folgte, war, dass wir parallel als Unternehmen immer noch Deutschkurse angeboten haben. Und das ziehen wir auch weiter durch.
Da wollte ich gerade fragen. Genau.
Ja, dass wir sagen, es ist natürlich gut, im Arbeitskontext die Sprache zu lernen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es auch ganz wichtig, die Unterstützung zu bekommen und nicht zu wissen, dass man ganz alleine ist. Mhm. Das Gefühl haben wir versucht, eben diejenigen, die einen Migrationshintergrund hatten oder die eben die deutsche Sprache nicht als Muttersprache gelernt haben, zusammenzubringen auf verschiedenen Niveaus. Die machen einen Stufungstest. Wir haben eine ganz tolle, wirklich Deutschlehrerin, die unglaublich engagiert ist. Und die bringt eben auch nochmal die unterschiedlichen Menschen zusammen. Und ich glaube, es ist inzwischen weit mehr als nur ein Deutsch-Sprachkurs, wie mir das gespiegelt wird, sondern es ist ein richtiges Austauschformat. Und dann im Unternehmen auch nochmal zu gucken, gibt es irgendwelche besonderen Herausforderungen, wie können wir noch unterstützen, Wohnungsmarkt oder bei speziellen Fachbegriffen auch da eben eine Unterstützung liefern zu können.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Sprachbarriere zu sprechen kommen, gibt es ein minimales Sprachniveau, was Menschen haben müssen, um bei Ihnen im Unternehmen anzudocken?
Nein, grundsätzlich nicht. Also wir haben uns überlegt, von Andrea hatte ich ja schon berichtet, von dieser sehr engagierten Deutschlehrerin, die fängt in der Regel ab im Niveau A2, B1 ungefähr an. Mhm. Und wir haben aber einen Rahmenvertrag abgeschlossen mit einer Sprachschule. Das heißt also, wenn Fachkräfte kommen, die eben keinerlei Deutschkenntnisse haben, dass wir dann sagen, so ihr besucht 2 Wochen, 8 Stunden am Tag diese Sprachschule, die sichert einem zu oder uns zu, dass nach diesen 2 Wochen der A1-Test bestanden wird. Mhm. Und wir dann eben sagen, gut, und dann schauen wir weiter, wie wir die Integration quasi in die Deutschkurse machen, die bei uns im Hause angeboten werden. Und ich glaube, dass das ein gutes Investment ist. Ja? Mhm. Also zu sagen, wir machen dieses Investment in die Deutschkurse, weil Menschen besser bei uns ankommen, wenn sie auch der Sprache mächtig sind und das Gefühl haben, sie können vielleicht auch eine Sichtbarkeit erreichen. Das ist immer, glaube ich, wichtig, wirklich in der Sprache anzukommen. Und natürlich im Consulting oder kann man sich auch vorstellen, dass das Ganze auf Englisch geht. Das muss auch klar sein, dass wenn eine Fachkraft kommt, vielleicht man eine Verabredung trifft und sagt, so das erste Jahr ist die Kommunikation beispielsweise auch im Rahmen der Mitarbeiterjahresgespräche auf Englisch, damit sich auch alle wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, dass es so ein Überordnungsniveau, was vielleicht oder Verhältnis, was reinkommt, durch eine Sprachbarriere, ja, sondern zu sagen, so und danach, je mehr Fortschritte gemacht werden im Deutschen, kann man dann irgendwann switchen und sagen, so und jetzt fühle ich mich auch so sicher, das Gespräch, weil ich eben im Kontakt mit der Mandantschaft und so weiter viele Erfahrungen gesammelt habe, so ein Mitarbeiterjahresgespräch oder ein wichtiges Gespräch auf Deutsch zu führen.
Sie haben gerade gesagt, das ist ein Investment. Wie rechnet sich das?
Ich würde denken, das ist, also wenn man den Aufwand sieht, ja, für diese Sprachunterstützung, ist das also minimal im Vergleich zu oder gering im Vergleich zu den Kosten, die sonst eben mit der Beschaffung von Personal einhergehen. Ja? Und es, also es hat so viele positive Aspekte, dass ich immer denken würde, ja, also für uns hat sich das auf jeden Fall ja bezahlt gemacht, will ich nicht sagen. Aber ich glaube, das war für uns ein gutes Investment.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, mit dem Thema Sprachbarriere haben viele auch zu tun, die gerne internationale Fachkräfte einstellen möchten. Und der Schritt zu denken, eine Instanz im Unternehmen anzubieten, die ja die Menschen beim Spracherwerb unterstützt, fühlt sich erstmal wie ein großes Investment an, wo man sich fragt, rentiert sich das? Und dann zu schauen, okay, aber was bringt es uns? Wo fallen vielleicht dann an anderer Stelle Kosten weg? Ist eben, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Also es ist ja so, wir bieten ja zum Beispiel auch englische Kurse an, ja, englische Sprachkurse, damit unsere Mandantschaft, die vielleicht im englischsprachigen Ausland sitzt, auch mit uns kommunizieren kann und sich wohlfühlt. Und ein toller Aspekt ist ja auch nochmal, dass wir zum Beispiel ja, syrische, arabische Mandanten zum Teil auch haben, die sich total freuen, in ihrer Muttersprache mit uns zu kommunizieren. Und das sorgt natürlich nochmal für ein gutes Gefühl der Menschen, wenn sie vielleicht ein Stück weit, also in ihrer Muttersprache, ein erlerntes Fachwissen transportieren können. Klar. Und so das Gefühl haben, ich ja, leiste auch nochmal einen Beitrag, also Umsatz oder wie auch immer. Ja. Ja, aber eben mit einem guten Gefühl zu sagen, toll, ich habe jetzt in der Zeit hier in Deutschland was gelernt und das kann ich weitertragen. Ja. Und das ist hoffentlich die Basis für meine weitere berufliche Entwicklung.
Unbedingt. Also da unterstützt der Spracherwerb, sich auch zeigen zu können und eben miteinander direkt in Kontakt zu kommen, miteinander reden.
Das heißt, Sie haben über die Zeit ein System etabliert, quasi eine Best Practice entwickelt, mit der Sie anderen Unternehmen auch als Vorbild dienen können.
Ich glaube, das ist ja, also vielleicht einmal diese Sache, also wozu ich ermutigen wollen würde, dieses Emma, ich liebe dieses Wort, Emma, einfach mal machen. Ja, ich weiß noch genau, 2014, 15 war bei uns eine Riesendiskussion. Stellen wir, wie kommen wir an BuchhalterInnen? Und ich habe das dann vorgeschlagen, habe gesagt, Mensch, lass uns das doch mal ausprobieren. Ja, und das war, ach Christine, was ist das denn für eine Idee? Und du weißt doch, die Sprachkenntnisse. Ja. Heute ist klar, die BuchhalterInnen, die wir mit Migrationshintergrund haben, die sind unglaublich loyal, wie ganz viele, die sind einfach froh, dass sie, oder glücklich, dass sie die Ausbildung machen konnten, dass sie eine Basis geschaffen haben, ja, auf der sie aufbauen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und hätten wir den Austausch damals nicht gehabt, ja, von passt auf, ihr müsst sehen, dass ihr auch eine gewisse gleiche Chancen allen gibt, ja, und nicht so, oh, jetzt fangen wir mal an, so ein bisschen planlos das zu machen, sondern nein, reflektiert, aber einfach handeln und auch Sachen einfach mal wagen, ja, und was soll denn schon groß passieren, ja, außer, also dazu gibt es ja auch Probezeiten und wir hatten das immer auch durch dieses Praktikum vorher. Also beide Seiten wussten, worauf sie sich einlassen und ich glaube, das ist ganz wichtig, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Und so ging es uns ja auch.
Sie haben gesagt, allen eine Chance geben, das ist die eine super wichtige Seite. Auf der anderen Seite möchte ich Sie fragen, was sind denn die Vorteile auch an multinationalen Teams?
Also wir sehen immer wieder, dass natürlich durch die unterschiedlichsten Perspektiven, die jemand auch aufgrund seiner Sozialisation mitbringt, es auch ganz unterschiedliche Blickwinkel auch auf Lösungen und Problemstellungen von Mandantenseite gibt. Und also, wenn ich da vielleicht noch mal ein Beispiel sagen darf, es war so, ich erinnere mich gut an das Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Wir haben viele syrische und türkische Mitarbeitende. Und das war so, ich weiß, wir saßen, glaube ich, an irgendwelchen Abschlüssen, Gutachten und wir waren da so gefangen und haben gedacht, so. Und plötzlich wird man mal eben kurz wachgerüttelt und denkt, in seinen kleinen Alltagsbedrängungen, die wir vielleicht erfahren, hey, da gibt es Themen, die sind ganz, ganz anders. Ja? Oder wenn wir wussten, die Stadt Aleppo wird bombardiert und wir haben Kolleginnen und Kollegen, deren Familien da noch sind. Dann relativiert das im Alltag ganz viel. Und vielleicht kommt man manchmal auch so, oder ich, runter von vermeintlichen Problemen, die eigentlich gar keine richtigen Probleme sind, sondern es relativiert sich dann ziemlich schnell vieles.
Ja, also
die Vielzahl an Perspektiven tut einem auch selber manchmal ganz gut, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ein Perspektivwechsel und damit eine andere Sichtweise auf einen und den gleichen Sachverhalt ist manchmal, kann sehr hilfreich sein.
Ja. Sie haben ja jetzt eben firmenintern dieses wirklich tolle und wachsende System etabliert. Auf der anderen Seite, ich arbeite ja im Projekt Fempoint als Projektmanagerin. Fempoint berät und unterstützt geflüchtete Frauen aus der Ukraine in Bezug auf Ankommen in Deutschland, aber vor allem auch Bildung und Arbeit. Für meine Arbeit kann ich sagen, einmal der Perspektivwechsel ist so super wichtig. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch in der Projektarbeit, it takes a village. Also ohne all meine NetzwerkpartnerInnen und der Zusammenhalt mit unterschiedlichen Institutionen in Bezug auf diese Sache wäre die Arbeit nicht so gut möglich. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben. Also einmal natürlich durch das Willkommensbündnis waren wir immer ganz nah an auch praktischen Tipps. Und auch Günther, der immer gesagt hat, hier, ich bringe dich mal mit dem und dem oder der und der zusammen. Das war wichtig. Dann eben so diese Vermittlung natürlich von offenen Stellen aus der Mandantschaft. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben es auch noch mal erlebt, 2022, 24. Februar, als der Krieg losging. Wir hatten 107 Kolleginnen und Kollegen, die in Kiew und Lviv arbeiteten. Mhm. Und wo wir wussten, wir müssen alles daran setzen, den Lösungen aufzuzeigen. Mhm. Und das war wirklich, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wie diese WhatsApp-Gruppe stand am 25. morgens von allen Kolleginnen und Kollegen aus den Anrainerstaaten, die gesagt haben, ja, wir helfen. Wir haben versucht, die Frauen mit den Kindern aus dem Land durch Bustransporte rauszubringen. Die haben sich dann an der Grenze von den Männern verabschiedet und die Frauen sind dann eben mit den Kindern verteilt worden. Häufig nach Polen, häufig aber auch eben nach Tschechien, Rumänien und auch nach Deutschland. Und ja, für uns war ganz wichtig, die Mitarbeitenden zu fragen, würde jemand eine Familie aufnehmen? Mhm. Und wir hatten am 26. 108 Familien, Mitarbeitende, die gesagt haben, wir nehmen Familien auf.
Ja. Wahnsinn.
Und ich glaube, genau dieses Gefühl, ich bin nicht in irgendeiner Flüchtlingsunterkunft, sondern ich bin in einer Familie, die hilft mir. Damals war Covid-Impfung für die Kinder ein ganz großes Thema. Wie kommen die in die Schule? Wie kriegen die Kleidung, Unterstützung kam ja häufig mit einer Tasche und einem Zug an. Das war ganz wichtig. Und ich glaube, auch da sind wir als Vorwärts Masar total zusammengewachsen. Ja, das war ganz wichtig. Und eben später auch, also vielleicht noch, was mich total beeindruckt hat, die syrischen und iranischen Geflüchteten, die haben sich ganz, ganz rührend um die ukrainischen Geflüchteten gekümmert, weil sie gesagt haben, genau das, was ihr erlebt, haben wir vor 5 bis 7 Jahren erlebt. Und wir können so gut nachvollziehen, wie das ist, eure Heimat zu verlassen, in ein wildfremdes Land zu sein, zu kommen und eine Sprache und alles drumherum. Also das war wirklich ganz anrührend. Und ich glaube, solche Netzwerke, also und die Bereitschaft und die Engagement von Menschen, die wirklich was bewegen wollen, ist ganz wichtig.
Und wie wichtig eben diese Geschichten auch zu erzählen. Können Sie denn unseren ZuhörerInnen und anderen UnternehmerInnen, die internationale Fachkräfte einstellen möchten oder bereits eingestellt haben, etwas mit auf den Weg geben? Ein Erfolgsrezept für die Ohren?
Ja, wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, das, was ich gerade schon mal gesagt habe, Emma, dieses wirklich einfach mal machen. Und damit meine ich nicht unreflektiert sich in irgendwas reinstürzen, sondern vorher sondieren und vielleicht auch überlegen, was sind Best Practice, was kann ich, wir haben das It Takes a Village, ja, die Gemeinschaft suchen, die haben ja viele Erfahrungen und Tipps, ja. annehmen, drüber nachdenken, inwieweit kann ich das für mich anwenden für mein Unternehmen und dann einfach auch loslegen und wagen. Natürlich kann man dann immer sagen, ach, das könnte da schief gehen. Nein, einfach mal machen und sehen, was passiert und vielleicht auch nicht mit so einer starren, das muss jetzt so und so, sondern mit einer gewissen Flexibilität und Entspanntheit und zu sagen, wir werden schon irgendwelche Lösungen finden und wenn alle engagiert dabei sind und wirklich was bewegen wollen, dann sorgt das für eine gute Gemeinschaft der Mitarbeitenden untereinander und ein wirklich Sicherheitsgefühl der Geflüchteten und da eben unser Auszubildende, der als erstes zu uns kam, das ist so eine Freude, den heute zu sehen. Mhm. Ja. Der kam wirklich super verschüchtert, hat nicht so gut Deutsch gesprochen am Anfang, wie auch. Mhm. Er spricht inzwischen wirklich ganz hervorragend Deutsch. Sein größter Wunsch ist vor 3 Monaten in Erfüllung gegangen, dass er seine Eltern nachholen konnte und die haben sich seit 8 Jahren nicht gesehen. Oh, und ich habe ihn vor kurzem beim Kaffee gefragt, sag mal Tarek, und wie ist das? Er sagt, Christian, das ist so toll, dass die da sind. Ja. Und weißt du, jeden Abend, uns fallen immer noch Geschichten aus dem Dorf ein, die ich noch nicht kenne. Ja? Ach, ja. Und einfach, ja, und das sind schöne Momente und die Mitarbeitenden strahlen das auch aus. Ja? Der hat seinen Weg gefunden, der macht inzwischen die Büroorganisation von 12 Niederlassungen, der ist in seinem Element und das ist einfach wirklich schön, das zu sehen und ja, welchen Weg er gegangen ist. Das war für ihn sicherlich nicht immer einfach, nee, aber er hat es geschafft und ja, das ist toll.
Ja, und er hat es geschafft mit eben Unterstützung und Netzwerken und tollen Menschen wie Sie, die sich da engagieren.
Ja, ich glaube, es ist die Gemeinschaft aller Mitarbeitenden, ja, ja, dass eben, ich weiß so, unser Hausmeister zum Beispiel, der hat am Anfang gesagt, Christian, was ist das denn wieder für eine Idee, ja, mhm, die waren nachher Patt und Patterchen, ja, der eine ist nicht mehr ohne den anderen losgezogen und also er hat dann überlegt, Mensch, du, mein Sohn ist doch auch, der hat die gleiche Kleidergröße und so weiter und ich glaube, manchmal muss man auch oder müssen wir mehr Sachen wagen, ja, ja, und auch mal sagen, nee, das machen wir jetzt, ja. Und schau doch mal, es kann doch auch ganz viel für sich haben, mhm, das zu tun. Mhm.
Wenn Sie sich heute die Situation in Deutschland anschauen, mit dem Fachkräftemangel auf der einen Seite und all dem Potenzial internationaler Fachkräfte in Deutschland auf der anderen Seite, wo sehen Sie aus der Unternehmensperspektive denn noch Verbesserungsbedarf oder was würden Sie sich als Unternehmerin noch wünschen?
Das ist eine weite Frage.
Ja.
Ich bin ja eher so eine praktische. Also, ich kann ja mal bei uns aus dem Unternehmen berichten. Also dass es als erstmal darum ging, dass dann natürlich, wenn internationale Fachkräfte kommen, dass die erste Begegnung ist natürlich ein Gespräch. Aber was dann folgt, sind häufig Verträge. Ja, es sind Kleinigkeiten, aber so einen Arbeitsvertrag auf Englisch anzubieten. Und eigentlich, das ist kein großer Aufwand. Man nimmt den deutschen Vertrag, übersetzt das mit DeepL oder was auch immer und dann schaut da noch ein Arbeitsrechtler drüber, ja, ob die einzelnen Formulierungen so passen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wirklich einfache Wege zu gehen, die es den Fachkräften ermöglichen, sich schnell und wohlzufühlen. Das ist, glaube ich, auch so dieses Ankommen im Unternehmen. Und das sind manchmal kleine Gesten, ja. Die Deutschkurse zum Beispiel. Das ist ja ein Angebot, was wir machen, da auch eine gute Auswahl zu treffen. Eine Lehrerin, die das mit, weil wir können natürlich bei 3000 Mitarbeitern, wir können nicht immer gucken, wie geht's dem Einzelnen. Ja, mhm, aber da kriegen wir eine Rückmeldung, ja. Wenn mhm, Andrea mich anruft und sagt, guck mal da nochmal drauf, ja, dann weiß ich, die hat ein gutes Auge für und die ja, macht das auch mit dem nötigen Wohlwollen und der Umsicht, mhm, die auch erforderlich ist. Und ich glaube, es sind wirklich dieses Kommunizieren, wir machen das, wir bieten die Deutschkurse an, wir machen das vielleicht auch noch für ein Fachvokabular, weil gerade bei uns ist das manchmal ganz wichtig, dass man wirklich den richtigen Terminus technicus wählt.
Ja, klar.
Und vielleicht auch diesen interkulturellen Gedanken. Also wir haben das vor kurzem gemacht, wir machen so ein regelmäßige Treffen im Büro, das dann Feierabendbier oder wie auch immer. Und da haben wir dann einfach mal drei Kulturen vorgestellt, also Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir mal syrisches Essen, wir machen indisches Essen und ich weiß nicht, was wir noch, ich glaube, wir hatten jüdisches Essen. Und einfach zu sagen, ja, es war mal was anderes als die Brezel mit Butter, hat allen super geschmeckt. Und es sind so die Kleinigkeiten, wo dann Menschen plötzlich auch vielleicht mal eine Sichtbarkeit erreichen, die sie sonst nicht haben, weil sie über ihr Land sprechen. Und dann kam nachher, ach Mensch, du, ich habe dann eine Frage oder ich habe über dieses oder jenes nachgedacht. Mhm. Und ja, ins Gespräch kommen.
Ja.
Das ist, glaube ich, mit Umsicht ins Gespräch kommen und kleine Unterstützung anbieten, glaube ich, da kann man schon ganz viel mitbewegen.
Frau Drück, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gespräches angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das inspirierende Gespräch und vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich habe das ganz gerne gemacht und vielen Dank für auch an das Team für die nette Unterstützung hier. Danke.
Danke. Goldnetz qualifiziert, coacht und berät seit 33 Jahren Frauen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt und begleitet auch Onboarding-Prozesse. Wenn Sie UnternehmerInnen sind und gerne internationale Fachkräfte bei sich im Unternehmen einstellen möchten und Fragen dazu haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@goldnetz-berlin.de. Diese Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Aktionsprogrammes Gleichstellung am Arbeitsmarkt – Perspektiven schaffen, kurz GAPS.